Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 1 Gott und der Kaiser. Januar 1540. Sankte Anne, den 5. Tag Januari, Anno Domini 1540. Andreas Ragvaldi, Pastor zu Freyrum. Teil 1. Mit unendlicher Bitterkeit setzte der Pfarrherr seinen Namen unter das Schreiben. Am liebsten wäre er aufgestanden, hätte das Papier in Fetzen zerrissen und das ganze Elend ins Feuer geworfen. Stattdessen blieb er sitzen, mit den eingeschlafenen Armen schwer auf dem Tisch ruhend. Von all den Erniedrigungen, die seine Kirche während dieser Unglücksjahre getroffen hatten, war dies die schmachvollste. Schon zuvor war er genötigt gewesen, tiefe Züge aus dem Becher der Unehre zu trinken. Jetzt hatte er ihn geleert und saß mit der bitteren Hefe zwischen den Zähnen da. Dass es schiefgehen würde, hatte er schon an dem Tage geahnt, an dem der Domherr Martinus von Westerras zurückkam und bestürzt von dem unglückseligen Abschluss der Verhandlungen berichtete. Damals war er 17 Jahre alt, ein hochaufgeschossener und vom Fasten bleicher Scholar an der Kathedralschule zu Nyköping. Er hatte unter den anderen Priesterschülern auf dem feuchtkalten Steinboden in der Vorhalle der Domkirche gestanden und gelauscht. Sie hatten gerade die Sechste, das Mittagsgebet, gesungen und waren auf dem Wege zurück in den Schulsaal. Der alte Magnus Laurenzi, der Rektor, war wie gewöhnlich mit schleppendem Schritt an der Spitze gegangen, das kahle Haupt zerstreut nach vorn geneigt. Gerade in der Tür wäre er beinahe mit der Stirn gegen den gewaltigen Dekan gerannt, der eben mit eiligen Schritten vom Schloss heraufgegangen kam, gefolgt von zwei anderen Domherren. In empörten lateinischen Redewendungen, vermischt mit schwedischen Ausrufen, hatte Herr Martin die unerhörte Neuigkeit von dem mörderischen Schlag berichtet, den König Gustav jetzt gegen die Freiheit der Kirche führte. Die festen Häuser der Bischöfe sollten ausgeliefert, das Eigentum der Domherren eingezogen und die Klöster ihrer Höfe beraubt werden. Die ganze geistliche Macht war ein zerknicktes Rohr. Er erinnerte sich, wie es ihm vor den Augen schwarz geworden war, während er mit gespitzten Ohren dastand. Halb betäubt war er in den Sonnenschein hinausgekommen. In äußerster Erregung war Rektor Magnus zur Bischofsburg hinaufgeeilt, und den Rest des Tages hatte es gehen mögen, wie es wollte. Er hatte sich am Stongfluss herumgetrieben und gemeint, dass das Laub der Ulmen wie welke Blätter herabfalle und dass die Natur sich zum Sterben bereite, obwohl es knapp eine Woche nach der Johannesmesse war. Langsam war ihm die ganze entsetzliche Wahrheit aufgegangen. Der König würde seine schwere Hand auch auf Askanes legen, sein geliebtes Askanes, wo er als Kind unter den Ebereschen gespielt hatte, wo sein verstorbener Vater das Hauptgebäude gebaut und seine Mutter die Marienhymnen in der Dämmerung gesungen hatte. Bothild, seine Mutter, war eine fromme Frau. Sie war aus adligem Geschlecht, obwohl sie den reichen Bauer auf Askanes geheiratet hatte. Sie hatte schon von Kindheit an den Eifer für den katholischen Glauben und die Sorge um das Wohl der Kirche gehabt, die einer Frau vom Edelhof wohl anstand. Sie hatte immer gewollt, dass ihre beiden jüngeren Söhne aus der Welt gehen und Priester werden sollten. Darum hatte sie dafür gesorgt, dass sie auf die Lateinschule in Linköping kommen durften. Dann kam das böse Jahr, in dem sie in 4 Monaten Witwe wurde und ihren ältesten Sohn verlor, eben den, der den Hof hatte erben sollen. Von dem Tage an lebte sie ganz im Umgang mit den Heiligen, und schließlich reifte der Beschluss, dass sie Askenes den Nonnen in Vadstena schenken wollte. Da nun der Bauer auf Askenes der letzte seines Geschlechts gewesen war, gab es niemanden, der den Anspruch des Geschlechts auf das Land geltend machte. Martin, sein jüngerer Bruder, hatte wohl etwas gemurrt, beugte sich aber wie stets dem Willen seiner Mutter. Und er selbst, der Nächste gewesen wäre, den Hof zu erben, hatte sich nur gefreut. Er hatte schon damals die heiligen Gesänge über alles andere auf Erden lieben gelernt. Er lebte in der andachtsgesättigten Welt der Stundengebete. Mitten in seinem armen Alltag hatte er hier eine Offenbarung der himmlischen Stadt auf dem Berg gefunden, deren Mauern alle Zeit von Licht strahlen. Die scheue Innerlichkeit der Responsorien und die unendlich reine Schönheit in den Tonfolgen der Antiphonen erfüllte ihn ständig aufs Neue mit einem überwältigenden Glück. Er konnte sich nichts Höheres denken, als dass der Roggen der Äcker seiner Väter an den Gestaden von Freyrum zu Lobgesängen verwandelt würde, die auf ewige Zeiten sich mit den Weihrauchwolken im dämmerigen Halbdunkel der Blaukirche vermengen würden. So war alles im Einzelnen festgemacht worden. Seine Mutter hatte die beiden kleinen Höfe oben an der Ödseegrenze behalten und sich ausbedungen, dass ein gewisser Teil des Zinses vom Haupthof für ihre beiden Söhne vorgesehen werden sollte, solange sie es für ihre Studien brauchten. Vor 2 Jahren war der Hof dem Kloster überlassen worden und ein Fremdling war als Pächter im Hauptgebäude eingezogen. Als das durchgeführt war, empfand er bloß eine große Freude. Vielleicht versetzte es ihm einen Stich, als er das erste Mal in den Ferien nicht wie früher zwischen den Linden einbiegen konnte, um Mutter Bothild über den großen Hofplatz unterhalb des Vorratshauses kommen zu sehen. Aber während er weiter die Anhöhe im Wald hinaufstrebte, siegte jedenfalls das Glücksgefühl. Da lag der Hof der Väter in seinem grauen Viereck. Er war so gottverlassen wie er selbst, und er empfand nur das unbeschreibliche Glück eines 16-Jährigen darüber, ein Levit des Herrn zu sein, einer von denen, die den Ratschlägen der Evangelien gefolgt waren, der Welt entsagt, die Armut zu ihrer Braut gewählt hatten und Gefolgsmann der Heiligen geworden waren. Und nun würde also der König, dieser unersättliche Höfeschlucker und Silberfresser, seine habgierige Hand auch auf Askenes legen. Sein innerstes Rechtsgefühl hatte revoltiert. Von dem Tag an war er ein geschworener Feind des neuen Regiments gewesen, mit dessen rücksichtsloser Forderung, dass alles zum Dienst für König und Reich geopfert werden sollte. Die Bitterkeit war durch seine hilflose Ohnmacht nur vermehrt worden. Die Vögte des Königs nahmen Askanes. Nicht einmal ihren mageren Unterhalt hatten die armen Jungen in Linköping behalten dürfen. Sein Versuch, den Hof zurückzuerhalten, war von dem Vogt mit Hohnlachen beantwortet worden. So etwas mochte gehen bei den Großen von den Edelhöfen, nicht bei einem Niedriggeborenen. Wozu wollte er übrigens den Hof haben, wenn er doch Priester werden wollte? Daheim hielten jetzt die Landsknechte Burglager auf dem Hof. Sie kamen jedes Jahr im März, blieben einige Wochen und verzehrten alles, was zu verzehren war. Sie schnitten in die Bänke und spuckten auf die Tische und brachten die widerliche französische Krankheit in die Gegend mit. Es gab weder Weihrauch noch Lobgesänge, die von Mutter Bothilds frommer Gabe aufstiegen. Es gab stattdessen Dampfschwaden über den Braubootbottichen des Königs und das Gejohle von dem betrunkenen Landsknechtshaufen. Herr Andreas richtete sich auf in dem hohen, gedrechselten Stuhl, in dem er vor dem unbemalten Eichentisch des Pfarrhauses saß. Er erschauerte vor Kälte. Es war bestimmt nicht gut, so lange in der zugigen Stube stillzusitzen. Es war auch zu nichts Nütze, in Bitterkeit zu erstarren. Er musste sich aufraffen. Er erhob sich, rieb die dünnen, verfrorenen Hände gegeneinander und sah sich um. Auf dem großen, offenen Herd glühte es noch in der Dämmerung unter dem Rauchfang. Die Winterdämmerung fiel grau und leblos durch die geölten Häute im Dachfenster herein. Auf den grob zurechtgehauenen Fußbodenplanken lagen einige zerschlissene Felle von schwarzem Schafspelz. Die Lagerstätte hinter dem Bettpfosten in der Ecke war heute nicht gerichtet. Die Felle und Rosshaardecken lagen in einem unordentlichen Haufen zusammengeknüllt. Auf dem Tisch stand eine Holzschale mit den Resten eines getrockneten Fisches und einigen schwarzen Brotkrumen. Die einzige Kostbarkeit des Raumes waren 3 Bücher in silbergrauem Pergamentband, die um der Ratten willen ihren Platz auf einem besonderen Board hoch oben an der Giebelwand bekommen hatten. Er schämte sich beinahe über die Unordnung, ging hin und richtete das Bett, trug dann die Holzschale in die kleine Stube und warf den Abfall durch die Hintertür in den Schnee hinaus. Dann ging er wieder hinein und legte ein paar Scheite auf die Glut. Während sie langsam schwelten und rauchten, stand er gegen den Rauchfang gelehnt und kühlte seine brennende Stirn an dem kalten Mauerwerk. Es herrschte völlige Stille auf dem Hof. Eigentlich war ja die St. Annenkapelle in Freyrum nur eine kleine Filialkirche, der Pfarrhof war nur eine Nebenpfarre, wo der Priester einkehren sollte, wenn er an den Feiertagen zur Messe geritten kam. Er selber war Pfarrherr zu Ravelunda, aber er würde niemals dies Amt begehrt haben, wenn es nicht darum gegangen wäre, auch Priester zu Frejerum zu werden und die Messe in der Holzkirche seiner Väter lesen zu dürfen. Hier oben im Walde gefiel es ihm am besten, und er weilte oft mehrere Tage hintereinander in dem öden Pfarrhaus. Die Landwirtschaft wurde seit vielen Jahren von den Südhofbauern im Kirchdorf besorgt. Keine Tiere blökten mehr in den grauen Ställen, und eine Haushälterin hätte er sich nie angeschafft, weder hier noch in Ravelunda, nachdem er sich nun ein für allemal vorgenommen hatte, den anstößigen Geschichten, die von der Lebensführung der Landpriester erzählt zu werden pflegten, nicht einen Funken Nahrung zu geben. Es war also nicht verwunderlich, dass hier der Friede des Einödhofes zwischen den alten Blockhausbalken herrschte. Herr Andreas hatte sich wieder an den Arbeitstisch gesetzt und betrachtete mit erbittertem Blick das Schreiben, das er soeben abgeschlossen hatte. Wieder lief es ihm heiß über die Brust. Das Feuer auf dem Herde hatte zugenommen und leckte an den Holzscheiden mit gieriger Schmiegsamkeit. Es lag etwas Versucherisches und Einschmeichelndes in dem Tanz der züngelnden Flammen. Etwas, das ihn an Arm packte und ihm eine wilde Lust eingab, das Papier in die Flammen zu werfen. Aber er beherrschte sich. Er hatte den Kampf bereits zu Ende gekämpft und sich für besiegt erklärt. Der Brief, der vor ihm lag, sollte nicht verbrannt werden. Der sollte nach Stockholm gehen. Die Vögte des Königs sollten verzeichnen, dass auch Ravilunda und Frejerum sich gefügt und den Sklavenbrief unterzeichnet hätten. Die freie Kirche und die freie Gemeinde hatten kapituliert. Die letzte Position der Gerechtigkeit war schmachvoll aufgegeben. Wie hatte es eigentlich so weit kommen können? Wenn er jetzt auf die vergangenen 20 Jahre zurücksah, ahnte er eine dämonische Konsequenz in den Maßnahmen des Königs. Der Plan musste von Anfang an klar gewesen sein. Der Tyrann hatte sich nur gehütet, zu zeigen, was er im Schilde führte. So hatte das Turnier begonnen. Erst gute Worte, danach einige vorsichtige Vorstöße, dann ein kühner Raubgriff und eine wohlberechnete Parade mit Galgen und Rad für die widerspenstigen und glattzüngigen Zusicherungen für die Nachgiebigen. Und die ganze Zeit eine fuchsschlaue Zähigkeit und eine herzlos kalte Berechnung. Schon in dem Jahr nach dem Freiheitskriege hatte es mit der großen Silbersteuer angefangen. Herr Andreas war zu der Zeit nur ein Schuljunge gewesen, aber er entsann sich wohl der ängstlichen Dispute der Domherren auf der Treppe zum Kapitalhaus. Damals hatte der König bloß von Anleihe gesprochen. Alles sollte redlich zurückgezahlt werden. Das klang ja nicht so gefährlich. So etwas war schon früher vorgekommen. Schon Herr Swante hatte ja bei der Heiligen Kirche für das Kalmarer Lösegeld eine Anleihe gemacht. Es gab auch gute Gründe. Die Lübecker waren unbarmherzige Gläubiger, und die ausländischen Landsknechte mussten um jeden Preis aus dem Lande ausgelöhnt werden. So hatte man eine Ausnahme gemacht, um das Reich aus seiner Not zu erlösen, und König Gustav hatte gelobt, mit Leib und Blut die Heilige Kirche und ihre Privilegien zu verteidigen. Aber schon im nächsten Jahr streckte er seine Finger aufs Neue nach den Geldern aus, die für St. Karins Schrein in Vadstena gesammelt worden waren. 115 Mark lötigen Silbers. Diesmal ging ein Sturm des Zornes durch ganz Östergotland, denn die Gelder waren für das Heiligtum gegeben worden und nicht für des Königs missglückten Gotlandzug. Derart stark war die Erbitterung, dass mit den Kirchenräubereien für einige Jahre Schluss war. Stattdessen durften die Priester herhalten. Eine Steuer wurde auf den Zehnten gelegt, hart und willkürlich. Aber die heiligen Kelche blieben wenigstens unangetastet. Dann begann der König, den Irrlehrern des Luthertums Vorschub zu leisten, um selbst Auftrieb zu bekommen. Und schließlich kam der mörderische Schlag von 1527. Der alte, ehrwürdige Bischof gab das Spiel verloren und floh außer Landes. Das Stift war wie eine Herde ohne Hirten. Die Vögte begannen, Bischofssitze und Klosterland zu konfiszieren, und sobald ein Priester oder Domherr das Zeitliche segnete, waren sie mit ihren Forderungen und ihren Drohungen zur Stelle. Dann folgte der reine Kirchenraub. Es kamen Briefe nach Askeby und Briefe nach Vadstena mit dem Befehl, heimlich das Kirchensilber nach Stockholm zu schaffen. Der König wetterte wie immer und drohte mit seiner grausigsten Ungnade, wenn ein Mucks von der Sache in den Landen verlautete. Aber er konnte natürlich nicht verhindern, dass die Leute fragten, wo das goldene Prozessionskreuz und die heiligen Kleinodien St. Martins geblieben seien. Dann kam die Glockensteuer. Nun, die war wenigstens gesetzlich beschlossen. In Freuerum lösten sie ihre große Glocke mit Silber aus. Sie war ihnen doppelt teuer seit diesen Tagen. Als es soweit gekommen war, wusste jedermann, dass die lübeckische Schuld zurückgezahlt war. Das Land erfreute sich wieder guter Zustände und König Gustav wurde zu den reichsten Fürsten nördlich der Alpen gezählt. Mit Wohlbehagen konnte er unter all das Silber in Herrn Eskils Gemach treten, von dem behauptet wurde, dass er dort in den Silbertruhen Kopf zu stehen und darin wie in Saatkisten herumzuwühlen pflegte, um danach einen behaglichen Mittagsschlaf darinnen zu halten, umgeben von aller Herrlichkeit Mammons. Doppelt empörend war daher dieser letzte Übergriff. Seit die neuen deutschen Ratgeber nach Stockholm gekommen waren, schien alle Gerechtigkeit und Freiheit dazu verurteilt zu sein, mit Füßen getreten zu werden. Einige Tage vor Weihnachten war ein Bote vom Propst gekommen. Herr Andreas war eilig nach Nes geritten und vor den bestürzten Priestern hatte der Propst ein Schreiben des Domkapitäts vorgelesen. Der König lasse wissen, dass bei Gefahr seiner schweren Ungnade man alles Gold und Silber, alle Kleinodien, Gelder und Messgeräte aufzeichnen lassen solle, die bisher so unchristlich zum Dienst des wahrhaftigen Gottes missbraucht worden seien. Diese Verzeichnisse sollten von den Pastoren und mindestens drei glaubwürdigen Gemeindegliedern bestätigt werden, die mit Leib und Leben für die Glaubwürdigkeit der Angaben bürgen sollten. Sodann sollten die Papiere vor der Knutsmesse an das Domkapitell eingesandt werden, bei Gefahr, dass der betreffende Pastor sie sonst auf eigene Kosten nach Stockholm befördern müsse. Was nun das Letztere betreffe, hatte der Propst seine Amtsbrüder damit getröstet, dass sie keinen Boten nach Linköping zu schicken brauchten, sintemalen er vernommen habe, dass ein königlicher Schreiber zu Neujahr durch die Landschaft reisen und die Verzeichnisse einsammeln und dabei ihre Richtigkeit nachprüfen werde. Als ob das nun irgendein Trost sein könnte. Wozu diese Verzeichnisse dienen sollten, das konnte jedermann sich ausrechnen. Die Gemeindeglieder waren nicht so dumm, dass sie nicht ahnten, was ihnen jetzt bevorstand. Bei der Heimkehr hatte Herr Andreas den Sechsmännerrat und die Kirchenältesten versammelt und sie mit der Lage vertraut gemacht. Sie hatten ihm kaum glauben wollen. Sie wussten ja ganz genau, dass die Kirche mit allem, was sie besaß und hatte, von den Gemeindegliedern geschenkt war. Stand es nicht im Landrecht, dass weder der König noch ein einzelner Mann die Kirche besetzen solle, sondern nur diejenigen, die dort ihre Erbauung fänden? Was hatte da der König mit ihrer Kirche und deren Silberkleinodien zu tun? Ihre Väter hatten sie ja ehrlich bezahlt. Sie hatten selbst für die vergoldete Monstranz mit den Apostelbildern gesammelt, die hinter doppelten Schlössern in der Sakristei verwahrt wurde. Und sie hatten sie an ihre eigene Kirche geschenkt und nicht an Herrn Eskils Gemach. Der König hatte kein größeres Recht hierauf als auf ihre Äcker. Aber das war vielleicht die Auffassung, dass das ganze Reich als ein Vorratshaus des Königs und jeder Schwede als sein Einlieger angesehen werden solle? Nach langer Überlegung mit viel bitteren Worten hatten sie eingesehen, dass doch nichts anderes zu machen sei, als sich zu fügen. Etwas Bargeld von gutem dänischem Silber hatten sie verborgen und auch einiges von dem Kleingeld. Am liebsten hätten sie das Gleiche mit der goldenen Monstranz getan, die der Stolz der Gemeinde war. Aber die war allzu gut über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt, als dass man den Versuch wagen durfte. Dann hatte man sich getrennt und dem Priester überlassen, das Verzeichnis aufzusetzen. Dass es so schwer werden würde, hatte sich Herr Andreas doch nicht gedacht. Mehrmals hatte er die Feder von sich fortgeschleudert. Jeden Gegenstand hatte er seit seiner Kinderzeit gesehen und hatte ihn jetzt als gottesgeweihter Presbyter in seiner Hand gehalten. Da war die Patene, von der er das erste Mal als kleiner siebenjähriger Bursche das Sakrament empfangen hatte. Da war das Pluviale mit seinem Silberschmuck, dessen er sich von den Umgangstagen entsann, wenn die Prozession in strahlender Maisonne sich Askenas näherte und er selber barfuß ihr entgegeneilte, um mit über die Äcker zu gehen, halb trabend auf seinen kurzen Beinen und aus vollem Halse den Kehrreim der Litanei singend. Te rogamus audinos. Wir flehen dich an, erhöre uns. Aber jetzt war es doch getan. Es blieb nur noch übrig, den Schreiber des Königs das Papier abholen und die Sakristei durchschnüffeln zu lassen. Wieder ballte er die Fäuste. Was hat König Gustavs Schreiber in Fröjerums Sakristei zu tun? Auf freiem und eigenem Grund war die Kirche gebaut. Freie Männer hatten aus freiem Willen alles geschenkt, was sie besaß. Zu Gottes Ehre war es gegeben und war es geweiht. Müsste sich nicht die Sonne verdunkeln und müssten nicht die Berge einstürzen, wenn die Fürsten ungestraft den Altar des Herrn plündern durften? Warum war Bischof Johannes nicht im Land geblieben? Er allein hätte alle redlichen Männer zum Widerstand sammeln können. Jetzt hatte sich alles zersplittert. Die Dalekalier hatten in ihrer Ecke Lärm gemacht und ihre blutigen Häupter auf Pfähle aufgespießt bekommen. Peter Sunnenwäder und Meister Knut hatten mit dem Büttel Brüderschaft trinken dürfen und waren dann aufs Rad geflochten worden, obwohl sie Prälaten waren. Die Westgötherherren waren gezwungen gewesen, außer Landes zu fliehen. Und wenn ein armer Bauer gewagt hätte, sein Recht gegen die Vögte zu verteidigen, hätte er Ohr und Hand verloren. Herr Andreas hatte begonnen, über die schwankenden und ausgetretenen Dielen hin und her zu gehen. Dann blieb er bei der niedrigen Außentür stehen und guckte an der Ritze nach der Sonne. Es ging bestimmt auf die None zu. Die Uhr musste bald 3 sein. Es war Zeit, zur Kirche zu gehen. Er atmete auf. Dennoch ein Trost, ein gottgesegneter Rastplatz in der Distelwüste. Er schob den knarrenden Türflügel auf und stand einen Augenblick beinahe geblendet vom Tageslicht, das in die halbdunkle Stube fiel. Draußen war alles weiß in weiß. Nur das graue Zimmerholz der Hütten zog einige dunkle Striche über das weiße Gemälde, und die eine oder andere vertrocknete Distel oder Schafgarbe ragte als eine dunkle Kontur aus der Schneedecke heraus. Er ging über den langsam abfallenden Hofplatz hinunter und wählte den Ausgang zwischen Stall und Scheune. Der bis auf die Füße reichende Rock schleppte über die dünne Schneedecke des Bodens, und die Frostkristalle hafteten als weißer Besatz auf der schwarzen Wolle. Die Sonne brach für Sekunden am Horizont im Westen durch. Sie zog ein lichtes Band über die Wiesen und hüllte das Kirchdorf oben auf der Höhe in ihren rein gelben Abendschein. Die grauen Blockhäuser mit ihren weißen Rändern von Schnee in den Fugen leuchteten einen Augenblick auf. Der hohe, schwarzgeteerte Giebel der Kirche zeichnete sich schärfer und bestimmter gegen die Wolken ab. Dann erlosch die Sonne wieder. Niedrige, grauzüngige Schneewolken trieben im Winde heran und die Landschaft versank in dem farblosen und müden Schweigen der Dämmerung. Herr Andreas zog die Kapuze über den Kopf und hüllte die Kutte dichter um sich. Er sah prüfend zu dem Kirchdorf hin. Dort herrschte vollkommene Stille. Aber die Rauchsäulen, die im Winde fortwirbelten, erzählten davon, dass in den Höfen noch gerüstet wurde. Es war ja Epiphaniasabend. Auf dem Wege zur Kirche hinauf war nicht eine Seele zu sehen. Nun, blieb er bei den kleineren Stundengebeten allein, machte das ja weniger aus. Zur Vesper würde doch jemand kommen, das wusste er. Er ließ das Dorf zur Rechten liegen und kam den Kirchhügel hinauf. Der Wind pfiff beißend durch die Kirchhofspforte und fegte den Schnee über die Erbgrabstätten. Er ging zu dem kleinen gewölbten Holztor an der Südseite, ergriff den rostigen Eisenring und schob die Tür auf. Ein schwerer Duft von Weihrauch schlug ihm entgegen, vermischt mit dem wohlbekannten Geruch von ausgekühltem und feuchtem Holzwerk. Es war fast dunkel drin. Nur die kleinen Fensteröffnungen ganz oben an der Südseite ließen eine graue Dämmerung hereinfallen, und die ewige Lampe leuchtete wie ein goldgelber Stern im Dunkel vor dem Altar. Er streckte die Hand aus, ließ die Fingerspitzen über das Eis in der Weihwasserschale dahinstreichen, bekreuzigte sich und fiel auf die Knie. Er betete kaum mit Worten. Er wurde nur von einer großen Ruhe erfüllt. Hier wohnte Gott. Hier standen die heiligen Bilder Wache, als eine bunte Schar schweigender und feierlicher Gewappneter mit unergründlichen, vertraut lächelnden Gesichtern. Hier spiegelte die Bilderreihe der Wände das blutige Leiden des Erlösers wider und seine ehrenreichen Siege. Hier war jede Planke des Daches und jede Schwelle in dem mächtigen Holzgebälk seit Jahrhunderten von Lobgesängen umweht und von heiligen Erinnerungen getränkt. Er sah auf und erhob sich still. Im Halbdunkel ragte undeutlich der große Querbalken, der das schwere Triumphkreuz trug. Zur Linken stand der Brotaltar und der Pfosten mit der Opferbüchse. Längs der Wände schimmerten Holzbilder mit schweren Farben und glitzernden Goldborten. Dazwischen lag der Boden offen und bloß. Hier oder dort eine Steinplatte zwischen den Eichenplanken eingefügt. Der Pfarrherr öffnete das Holzgitter in der Chorschranke und ging zum Altar hinauf, kniete nieder, zündete ein Wachslicht an und ging zur Linken in die dunkle Sakristei. Der Gewandschrank mit seinem gotischen Spitzengiebel warf einen flackernden Schatten gegen die grobe Steinfläche des Gewölbes. Herr Andreas nahm die Eiber vom Nagel und zog sie über die Kutte, die er um der Kälte willen anbehielt. Dann ging er wieder in den Chor, zündete mit seinem Licht die beiden Wachsstöcke an, die in schweren dreifüßigen Bronzeleuchtern auf dem Altar standen, und beugte das Knie an der südlichen Altarecke, wo das große Breviarium aufgeschlagen lag. Das Wachslicht, das er hart an den Band herangestellt hatte, leuchtete hell über den dichten, schwarzen Druck, in dem große, vielfarbige Buchstaben und ziegelrote Kreuze die dunklen Spalten belebten. Nachdem er das Vaterunser, Ave Maria und Credo gebetet hatte, begann er mit gedämpfter Stimme zu singen. Eigentlich war es ja völlig überflüssig, die Stundengebete hier in der Kirche zu singen, wo er sie ebenso gut daheim im Pfarrhaus hätte beten können. Aber er hatte seine eigenen Gedanken über die Sache. Er erhob, wie so viele Male zuvor, den Blick zur Schutzheiligen seiner Kirche, der heiligen Anna, die mit einem geheimnisvollen Lächeln über dem Altar thronte, zusammen mit der Gottesmutter und dem Jesuskind auf deren Knien. Die Goldleisten des Altarschreins spiegelten die Lichtflammen als glitzernde Sterne wider. Der blaue Mantel wallte in königlichen Falten herab, und im Schatten hinter dem Ellenbogen der Heiligen, gerade an der Goldkrone des Jesuskindes, schaute ein kleiner Engel hervor, der mit vollen Backen und runden Lippen einen unendlich langen Jubelton auszustoßen schien. Herr Andreas hatte sich immer mit dem Engel verwandt gefühlt. Er war mit unendlicher Sorgfalt geschnitzt, obwohl er unten von der Kirche aus gar nicht gesehen werden konnte. Und er sang und sang, unverdrossen, obgleich niemand es hörte, außer St. Anna und der heiligen Gottesmutter und ihrem gebenedeiten Sohn. So wollte er auch hier stehen und seine Stundengebete singen, mit Sorgfalt und Ehrerbietung, obgleich niemand es hörte, außer Gott und seinen Heiligen. Er empfand es als eine ehrerbietige Huldigung zu Ehren der heiligen Jungfrau. Vielleicht würde es gar einem seiner verstorbenen Freieruma zugerechnet werden, dass er hier stand und Gottes Lob mit derselben Sorgfalt sang, als ob er Versicularius in der Domkirche und die ganze heilige Stätte gedrängt voll Volks wie in der Ostermette wäre. Auf der Domschule schon hatte er die heiligen Altarweisen lieben gelernt. Da waren die Stundengebete in der Kirche der barmherzige Balsam, der die Wunden von Schlägen auf Hand und Rücken heilte. Die Schule, das waren ungeheizte, steinerne Räume. Das waren niedrige Bänke ohne Rückenlehne, wo man unerbittlich gerade sitzen musste, ohne sich zu rühren. Das war der gefürchtete Kippas der Remigius, die alte Grammatik mit schmutzstarrenden Blättern und endlosen Regeln. Das war das verzweifelte Heimweh des Zehnjährigen und das einsame Weinen eines verlassenen Kindes an den Abenden im Scholarenheim, wo die beiden Jungen aus Freerum ihre armselige Herberge hatten. Er hätte niemals durchgehalten, wenn nicht die Stundengebete gewesen wären. Hier lernte er das Latein lieben, das sich wie gezüchtete Blumenranken in das Flechtwerk der Gedanken schmiegte. Er lernte den tiefen Sinn in diesen Melodien erlauschen, die immer keusch und zart waren. aber die mitten in ihrer Verhaltenheit einen endlosen Jubel oder ein unterdrücktes Leiden enthalten konnten. Sie konnten majestätisch gewölbt sein wie der Herbsthimmel über dem bronzeroten Eichenhain in seiner Jugend und gleichzeitig innerlich und barmherzig wie Mutter Bothilds Hand, wenn sie eine Beule an der Stirn des Achtjährigen streichelte. So lebte er sich in diese Welt himmlischer Schönheit und Tröstung ein. Er jubelte jeden Morgen aufs neue Gotteslob bei den Laudes. Er sah Christus wie einen Sonnenaufgang über den neuen Tag strahlen. Er wurde durch dessen Stunden von dem starken Geist des Psalters getragen, bis er endlich im Kompletorium seine Seele zur Ruhe legte, wie ein müder Vogel unter die weiten Schwingen des Barmherzigen, während zwei einsame Lichtflammen auf dem Hochaltar flackerten und die dunkle Domkirche wie ein Zauberwald von Pfeilerstämmen stand. Herr Andreas hatte sowohl Hymne wie Psalmodie gesungen. Jetzt erhoben sich die einschmeichelnden Tonfolgen des Responsoriums. Alle Enden der Welt haben geschaut, das Heil unseres Gottes. Wie ein Jubel spielender Kinder klang es am Schluss jeder Zeile. Ohne es selber zu merken, hatte er die Stimme erhoben, so dass das ganze froststarrende Holzdach widerhallte. Seine aufgewühlte Seele war wieder ruhig und andächtig wie eine von den unbeweglichen Flammen der Altarlichter. Er fühlte eine unreflektierte Gewissheit, dass Gott doch zum Schluss seine heilige Kirche erlösen würde, auch aus dieser äußersten Erniedrigung. Und wie dem auch immer sei, hinter allem irdischen Unrecht glänzten allzumal die Lichter in Gottes heiliger Stadt. Bis dorthin konnte kein König der Welt mit seiner Räuberhand gelangen. Dort würden die Lobgesänge weiterhin erklingen, auch wenn das letzte Stundengebet auf Erden gesungen war. Er begann zu beten. Erst die vorgeschriebenen lateinischen Gebete, dann auf Schwedisch mit eigenen Worten. Er betete zu St. Anna. Er rief zur Gottesmutter und St. Martin und St. Barbara, deren unbewegliche Gestalten mit goldgefütterten Mänteln auf der breiten Fußleiste des Altarschreins standen. Er betete um Rettung für seine Kirche, um ihre Erneuerung und Wiederaufrichtung und um Erlösung von allen Gewaltmächten dieser Welt. Schließlich wagte er auch den Blick zum Jesuskind zu erheben. Er tat das immer mit einem gewissen Beben. Der Kleine hielt das Zepter in seiner Hand, das Eisenzepter, mit dem er dereinst in seinem unbestechlichen Gericht die Ungehorsamen zerschmettern würde. Die Hand des Kindes war fest geballt. Es lag etwas unergründlich Fernes in seinem Blick. Er war der strenge Richter, der das letzte Schicksal der Seelen verborgen hielt, aber der mit seinen heiligen Forderungen auf Keuschheit und Armut einen schmalen Weg für diejenigen öffnete, die Mut und Kraft hatten, sich selber zu entsagen. Herr Andreas beugte sein Haupt tief herab, küsste die Altarplatte und begann wieder zu der heiligen Mutter zu beten, brennend und vertrauensvoll wie ein Sohn zu seiner Mutter und wie ein Mensch in Not zu der irdischen Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit. Dann erhob er sich, kletterte das Altartuch, fegte einigen Rattenschmutz weg, ließ die ewige Lampe an ihrer knirschenden Eisenkette herab und füllte neues Öl nach. Dann beschäftigte er sich noch mit einigen Kleinigkeiten, legte die Lesebänder im Breviarium zurecht, löschte die Lichter, beugte zum letzten Mal die Knie und ging wieder hinaus in den Schneesturm, noch leise für sich singend. Halleluja.